Deutschlandfunk. Das Feature.
Wir befanden uns auf einem langen Segeltörn. Rund Schottland. Jemand von uns sagte, wer weiß, wie das wohl in der Zukunft sein wird. Ob man nach dem Brexit diese Häfen noch so frei ansteuern darf. Was wird aus Europa? Haben wir es mit einem Paradigmenwechsel zu tun? Zerbricht die Idee von einer europäischen Gemeinschaft? Wir gerieten ins Diskutieren. Wie entstehen überhaupt Paradigmen, diese grundlegenden Weltsichten? Wie funktionieren sie? Wem nützen sie? Bevor es allzu theoretisch wurde, stießen wir auf etwas Handfestes. Die Geschichte eines Wissenschaftlers.
Louis Agassiz, Geologe, Glaziologe, Zoologe, Begründer der Nationalen Akademie für Wissenschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
und. Was er in den schottischen Highlands bestätigt fand, ist für uns heute so selbstverständlich wie, dass die Erde rund ist.
Paradigma. Segeln mit Agassiz. Ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt.
Alles begann vor 3 Tagen in
Glasgow. Logbuch Tag 1. Wir nehmen die Scots Rail von Glasgow nach oben, wo unser Schiff wartet. In der Queen Station wimmelt es von Touristen.
Die halbe Welt scheint in irgendeinen Urlaub zu fahren. Man sagt, unsere Zeit kenne nur noch gute und schlechte Konsumenten. Hier sind wohl die Guten on the road. Die Ausgebrannten, die sich belohnen müssen. Byung-Chul Han, der Philosoph, nennt sie
die Müdigkeitsgesellschaft.
Und gehören wir nicht auch dazu? Ich zumindest wollte all dem entfliehen. Mich besinnen.
Was macht man jetzt mal ganz rein theoretisch, wenn man jetzt die Strecke nicht schaffen sollte?
Ja, nee, du musst dann halt durch. Sind länger segeln. Dann segeln ist nicht Busfahren. Ja, also da gibt es nicht einen Fahrplan. Das ist dann einfach ein Ankommen, wenn man da ist.
Das schottische Hochland fliegt uns entgegen. Hügel um Hügel. Moräne auf Moräne. Hier wurde Harry Potters Fahrt nach Hogwarts gedreht.
Die Fahrt in eine andere Welt. Man erkannte die Herkunft der Moränen lange nicht.
Eine andere, eine eisige Welt war das hier vor 12.000 Jahren. Moränen bedeckten danach halb Europa.
Man sah, aber verstand es nicht. Da musste erst ein Louis Agassiz kommen.
Na, ganz der Erste war er nicht. Sowas entdeckt man nicht allein.
Es ist gut 180 Jahre her, dass Agassiz in Glasgow auf einer Konferenz weilte und der versammelten Wissenschaftselite seine Ideen von den großen Vereisungen in Europa vorstellte. Er erntete nichts als unwirsche Ablehnung.
Was Agassiz vor sich sah, war der geneigten Fachwelt einfach nicht vorstellbar.
Dass etwas vorstellbar wird, denkbar. Wie wird etwas denkbar, das es vielleicht schon gibt, aber bisher nicht gesehen wurde? Wie stürzt ein Paradigma? Wie entsteht ein neues?
Tag 2. Wir verlassen Dunstaffnage, den Heimathafen der Refugee. So heißt unsere stolze Yacht. 17 Meter lang, 4 Kabinen, eine kleine Messe und eine immer frische Pflicht.
Der Wind wird geprüft.
Was wollten wir machen?
Groß und Fock oder?
Alles komplett.
Wie hat Agassiz einst seine Segel gesetzt?
Louis Agassiz wurde 1807 bei Neuenburg, heute Neuchâtel, in der Schweiz geboren.
Am Anfang, wie man weiß, braucht es Wissen. Sein Wissensdurst war enorm.
Seine langen Wanderjahre. Er hatte Philosophie und Medizin studiert. In Lausanne, Heidelberg, München und Erlangen. Reichlich trocken erschien ihm all das. Er ging nach Paris. Dort spielte die Musik. Dort gaben die Besten der Besten ihr Wissen weiter.
Alexander von Humboldt, der Weltreisende, und Georges Cuvier, Begründer der Paläontologie, wurden seine Mentoren. Sie sahen sein Talent und inspirierten ihn, sich weiteren Feldern zuzuwenden.
Der Geologie und der Zoologie. Agassiz landete schließlich bei der Ichthyologie.
der Erforschung fossiler Fische. Was erstmal öde klingt.
Doch gestattete dieses Fach den unerhörten Blick in eine vorbiblische Zeit. Eine Zeit, die es in der allgemeinen Vorstellung gar nicht geben durfte.
Thomas, was war als junger Mensch dein Gedanke zur Seefahrt zu gehen?
Naja, also mein Element, sage ich jetzt mal, ist eben wirklich das Wasser. Ne? Also ich bin ja, habe mit 2 Jahren durch meinen Vater schwimmen gelernt im Kleinsee bei Guben. Ja, war dann bei der GST Kuttersegeln, habe das dort alles gelernt, sozusagen das seglerische Handwerk, und von daher lag dann der Schluss für mich auch nahe, Seemann zu werden. Ne? Also sicherlich war eine große Triebkraft auch natürlich die Ferne zu sehen, die Welt zu sehen.
Ja, bist du zur Handelsmarine gegangen?
Genau, zur Handelsmarine, ne? Zur
Deutfracht
Seereederei Rostock.
Wann bist du zum ersten Mal rausgefahren? Kannst du dich da noch erinnern, so an deine erste große Fahrt?
Es muss so Mitte der 80er Jahre, 85, 86, so muss es gewesen sein.
Du kommst ja aus der, wie man so schön sagt, aus der kleinen DDR sozusagen und bist krach mit einem Schlag, bist du in der großen, weiten Welt. Was hat denn das mit dir gemacht?
Ja, das ist schon wirklich seltsam gewesen, muss ich sagen. Ne? Und dann kommst du in dieses glitzernde, gleißende, helle, leuchtende Hamburg. Ja? Da kann ich mich sehr deutlich dran erinnern, gehe die Mönckebergstraße dort hoch und runter und dir gehen die Augen über. Dir gehen einfach die Augen über und denkst, wow, das gibt's hier alles, sowas gibt's. Das ist ja Wahnsinn, wieso haben wir denn das nicht? Da stellt sich dann schon die erste Frage, Moment mal, ja, wieso? Ja?
Hinausfahren, entdecken.
Und vergleichen.
Etwas selber sehen.
Das Credo von Agassiz.
Aber du kommst dann eben irgendwann auch nach Afrika, ja. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, die Welt kann auch so sein. Also wieder Rolle rückwärts im Überlegen, so schlimm ist es dann doch nicht bei uns in der DDR. Wir haben alle irgendwie ein trockenes Dach über dem Kopf, wir haben Arbeit. Ne? Von daher warst du dir dann auf einmal ganz klar in deinen Gedanken, dass du dir gesagt hast, nee, Sozialismus, DDR, auch alles in Ordnung, passt.
Heimkommen, Schlüsse ziehen.
Agassiz kam 1832 zurück nach Neuenburg und wurde dort Professor, also Lehrer im städtischen Lyzeum. In der Heimat, fernab der großen Universitäten, konnte er sich der Feldforschung widmen, den Fossilien, den Zeugen der nur schwer vorstellbaren Vergangenheiten.
Der Schweizer Kanton Neuenburg gehörte damals zu Preußen, weshalb die Brüder Humboldt Agassiz mit preußischer Förderung behilflich sein konnten.
Preußen, da kommen wir her. Das ließen wir hinter uns. Den letzten Fall eines Potentaten, der sich zum Schluss gar in preußischer Tradition sah, haben wir alle selbst erlebt.
Also den Mauerfall habe ich irgendwo im Mittelmeer erlebt, in der Türkei. Und dann stehe ich mit meinem Kumpel Willi auf der Eichsfeld, so hieß damals das Schiff, kann ich mich auch noch gut erinnern, auf der Luke, und wir machen gerade das Schiff seeklar. Und haben bloß so ein kleines Kofferradio irgendwo hängen, wo so ein bisschen Musik rausdudelt, türkische. Und auf einmal heißt es, Höschne, 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 Erich Honecker. Höschne, 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 Politbüro. Höschne, Egon Krenz. Und ich so zu Willi. Willi, ich glaube, Erich ist gestorben. So, das Erste, was wir gemacht haben, ist in der Messe das Bild von Erich abgenommen. Und das haben wir beim Politoffizier aufs Kopfkissen gelegt.
Ein Paradigmenwechsel par excellence. Ja.
Die friedliche Revolution.
Klingt nach Orwell. Ministerium für Liebe. Friedliche Revolution. Wer hat das eigentlich in Umlauf gebracht damals? Und was haben wir draus gemacht? Getrieben von der Angst, die Freiheit wieder zu verlieren, übergaben wir den Schlüssel zur Selbstbestimmung eilig und devot Kohls Unterhändlern zu treuen Händen. Rettet uns, bedient euch. und schnell ins warme Stübchen eines nationalen Paradigmas, von dem niemand glaubte, dass es noch existiert.
So, klar zur Wende. Wenden. Und gehen. Loslassen, schon rüber.
Wir erreichen den Sound of Mull. Rechts das schottische Festland, links die Isle of Mull. Das Wetter ein ständiges Wechselbad. In der Sonne hat es 20 Grad, steckt sie hinter Wolken, sind es nur noch 8.
Könnte das ein Jura sein? Das ist Jura, eindeutig.
Da hinten hat er gesessen und 1984 geschrieben.
Seine Feder war beschwingt über das glatte Papier geglitten. Nieder mit dem großen Bruder.
George Orwell.
Er hatte, auch wenn er nie die Feder angesetzt hätte, das Kapitalverbrechen begangen, das alle anderen in sich einschloss. Gedankenverbrechen nannten sie es.
Man könnte sagen, jegliche Veränderung beginnt mit einem Gedankenverbrechen. Jemand akzeptiert die verordnete Wahrnehmung nicht und wagt den anderen Blick. Die erste Saat eines Paradigmenwechsels streut der Gedankenverbrecher.
Gedankenverbrechen konnte man auf die Dauer nicht geheim halten.
Orwells düstere Vision 1984 hatte mich immer an Erlebnisse in der DDR erinnert. Beim heutigen Lesen seiner Zeilen bemerkte ich aktuellere Parallelen. Das mächtige Paradigma des War on Terror. Dieses Wordings bedienen sich seit dem Angriff auf das World Trade Center viele Regierungen zur Rechtfertigung von offenen wie verdeckten Operationen, von Drohnen und Infokrieg, zum schamlosen Rückbau hart erkämpfter Freiheitsräume.
Ihr herrscht über uns zu unserem eigenen Besten. Ihr glaubt, dass die Menschen nicht imstande sind, selbst zu regieren.
Das Paradigma vom Krieg gegen den Terror scheint den Debattenraum dazu genau auszuzirkeln. Wer es hinterfragt, macht sich verdächtig. Fake News und Verschwörungstheorie sind die Kampfbegriffe um die Deutungshoheit von Wirklichkeit.
Die Wirklichkeit ist nicht etwas an sich Vorhandenes. Die Wirklichkeit existiert im menschlichen Denken und nirgendwo anders.
Wer die Bilder beherrscht, herrscht.
Hast du schon einmal bedacht, dass um das Jahr 2050 kein Mensch mehr am Leben sein wird, der ein solches Gespräch, wie wir es eben führen, überhaupt verstehen könnte?
Tobermory. Wir besuchen einen Pub. Ein kleiner Chor gibt ein bezauberndes Ständchen in der alten Sprache der Insulaner.
Das alte gälische Fauch. Die Sprache der Kelten erzählt von längst untergegangenen Verbindungen.
Die keltischen Stämme siedelten von der Türkei bis zu den britischen Inseln.
Sie hätten sich nicht vorstellen können, dass später einmal die Netze der nationalen Grenzen sich über Europa legen würden. Grenze. Ein paradigmatisches Wort in unserer Zeit.
What's the name of your choir?
It's in Gaelic, Cosher Gaelic in Yelengulig. I love Mull Gaelic choir.
Yeah. The people, they still speaking the Gaelic?
Not so much, but we have three people here who are Gaelic teachers, and the young people coming into school now are learning to speak more.
Yeah.
So it's coming back. Uh-huh. For years it wasn't fashionable. I mean, for years it was illegal. They didn't let you speak, it wasn't allowed.
Yeah. Someone from your bass singers told me there's a little connection between the Gaelic language and the German language because there's this...
Same roots, yes.
Yeah.
I find German similar to Gaelic, but Gaelic is harder.
Auch die Schweizer haben ihre Wurzeln bei den Kelten, der Stamm der Helvetier.
Fauch, Schweizerdeutsch. Was ist schottisch und was ist britisch?
Was ist europäisch? Waren wir einmal eine große Familie? Vor 1000 Jahren? Oder vor 10 Jahren?
Die atlantisch lange Dünung gräbt sich unter unseren Kiel. Die Refugee beginnt ihren Tanz. Wolkenfelder schieben uns immer wieder reichlich Regen auf die Mütze. Der große Raum des Meeres nimmt uns in seinen kontemplativen Schoß.
Der ersegelte Zustand ist hypnotisch. Die großartige Landschaft lässt uns verstummen. Bedarf ein Paradigma der Worte?
Was wir nicht benennen können, ist nicht denkbar.
vielleicht aber zu fühlen, in Kunst auszudrücken. Cézanne sagt, wenn er die Landschaft malt, dann ist er die Landschaft.
Wie ist das in der Kunst mit dem Paradigmenwechsel? Also es gibt ja immer so Epochen in der Kunstgeschichte, wenn neue Stile sich dann ankündigen und dann da sind.
Ich denke, so vom Gefühl her, dass sich irgendwas abgenutzt hat, dass sich irgendwas übersehen, überlagert hat.
Rübe ist der Maler an Bord. Er trinkt die Landschaft wie abends den Wein.
Und dass dann einfach neue Gedanken, neue Ideen kommen.
Dass die Leute einfach ihre Zeit auch anders wahrnehmen und sich in der Kunst neu ausdrücken müssen.
Genau, die nehmen die Zeit anders wahr.
Zur Bebilderung seiner Fossilienfunde stellte Agassiz den Maler Josef Dinkel an. Agassiz' erstes Buch ermöglichte so einen neuen und eindrücklichen Einblick in diese seltsam verschwundenen Spezies und begründete seinen ersten frühen Ruhm.
Wie war das bei den Impressionisten zum Beispiel? Wir waren da die Revolutionäre in der Malerei.
Ja, ich denke, Cézanne war so der Revolutionär dort, den sie auch dann verlacht haben oder so. Oder Van Gogh vielleicht noch. Also die beiden, denke ich, dass die Revolutionäre waren.
Ist denen das dann eigentlich bewusst, also meinetwegen dem Cézanne, dass er jetzt hier was völlig Neues anfängt?
Das glaube ich nicht. Der macht sein Ding und lässt sich von keinem beeinflussen und sieht und malt und sieht und malt.
Sind das eher introvertierte Leute in der Kunst oder eher extrovertierte Leute, also die sowas anschieben, so eine neue Welle? Also
mein Gefühl ist, dass es introvertierte Leute sind, die in sich gehen und dann das machen, was sie unbedingt machen müssen. Und es kann auch tausend Leute geben, wo es schiefgegangen ist, wo sich keiner für interessiert hat oder so, ja. Auch im Nachhinein, Van Gogh war ja, der hat ein Bild verkauft.
Ein Bild?
Ein Bild an seinen Bruder. Und mit dem Ohrabschneiden und mit diesem Selbstmord, das ist ja alles ein Resultat davon, dass er einfach sein Ding durchgezogen hat.
Ja, ja.
Er hätte auch durch und auf den Sack fallen können, ja.
Genau. Ja, und wir sehen ja immer nur die Erfolgsgeschichten. Ja, ne?
Wir sehen nur die Erfolgsgeschichten.
Die gescheiterten Geschichten kennen wir so gut wie
nicht. Kennen wir gar nicht.
Wir passieren die bizarren Inseln Egg, Rum und Kenna.
Schau mal. Sind das Gletscherschrammen? Das sind doch Gletscherschrammen.
Wenn Agassiz Gletscherspuren sah, meinte er immer, die Flugschar Gottes wäre hier durchgezogen.
Noch war es nicht so weit. Agassiz durchstreifte die Alpen, um versteinerte Fische zu sammeln. Die Gletscher beachtete er vorläufig nicht. Doch nahm er im Juli 1834 in Luzern an einem Treffen von Schweizer Naturwissenschaftlern teil. Dort hielt der renommierte Alpenforscher Johann von Charpentier einen Vortrag über eine einstmals große Vergletscherung der Schweiz. Er bezog sich auf eigene Beobachtungen und die Theorie seines Kollegen Ignaz Wenitz.
Die beiden hatten Gletscherspuren, horizontale Felsabschürfungen und Moränen weit entfernt von den einstigen Gletschern und in viel tieferen Lagen vorgefunden. Daraus schlossen sie, dass es viel mächtigere Vereisungen gegeben haben musste. Die Zuhörerschaft, darunter Agassiz, war davon nicht zu überzeugen.
Agassiz misstraute Theorien. Er war ein Mann der Fakten. Er musste sehen.
Vielleicht waren Charpentiers Ausführungen auch zu trocken. Ihm gelang es einfach nicht, in der Fantasie seiner Zuhörer das Bild einer mächtigen Vereisung hervorzurufen.
Sie waren wie die Ameisen, die wohl kleine, aber keine großen Gegenstände erkennen können.
Dennoch sollte Agassiz zwei Jahre später einer Einladung Charpentiers nach Becks ins Rhontal folgen. Zur Erholung, dachte er.
Rübe, du musst mir mal jetzt die Meter sagen, weil ich nichts mehr sehe.
4.
Vorausfahren?
4 Meter.
Okay.
Dunvegan, eine langgezogene Bucht der Insel Skye. 19 Uhr machen wir fest. Wir ankern an einer Mooring-Tonne.
Das reicht nicht mehr.
Das reicht nicht.
Was?
Die Soße da drin.
In der Pfanne.
Die reicht nicht?
Nee.
Die reicht mit Sicherheit.
Nee, die reicht nicht, Dietmar. Das ist wirklich zu wenig. Du musst gleich einen Topf füllen, dann kannst du ein bisschen strecken.
Ein Kilo Fleisch ist hier drin.
Ja, lass doch Titi mal kochen. Hey.
Ja, das reicht absolut. Ja. Und die Spaghetti haben wir auch noch.
Tag 5. Der Wind ist eingeschlafen. Wir motoren 6 Stunden nach Stornoway. Zu den äußeren Hebriden.
Das war einmal das Ende der Welt. Dahinter nur noch der Ozean. Und dann kam das Nichts. Das war lange, sehr lange nichts als die Wahrheit. Das Paradigma von der flachen Erde. Nur die wilden Nordmänner scherten sich nicht um höhere Bildung und segelten ganz selbstverständlich gen Amerika.
Agassiz reiste nur ein kurzes Stück. Es war der Sommer 1836.
Er fuhr in die Sommerfrische ins Rhonetal zu Johann von Charpentier. Dieser hatte, rein zufällig, Ignaz Wenitz dazu eingeladen.
Auf langen Wanderungen zeigten sie Agassiz eigenartige Gletschertöpfe und die geheimnisvoll riesigen Granitblöcke von Monte. Der nächste vergletscherte Berg lag 15 Kilometer entfernt. Wie waren diese erratischen Blöcke, diese haushohen Findlinge, hierher gelangt?
Von dieser Frage fühlte Agassiz sich herausgefordert. Kein Gedanke an Rückkehr nach Hause.
Zu dritt durchkämmten sie diesen Teil der Alpen. Agassiz blieb ganze 5 Monate. Nun hatte er endlich Fakten vor Augen. Gletschergeschrammte Talwände, riesige Moränen, Findlinge aller Orten.
Wenitz und Charpentier jubelten. Agassiz war sehend geworden und zu ihnen übergelaufen.
Alter, hier, Achtung, das war eine fette Rückenflosse.
Ja, ja.
Beluga,
ist ein
Gletschersau.
Ich glaub's nicht. Ein großer Weißer.
Tag 6, Isle of Lewis. Wir fahren mit einem Bus gut 40 Kilometer ins Landesinnere. Unser Busfahrer pfeift ein gälisches Liedchen und pflügt durch die Torfwüste hinein. Wir wollen den Steinkreis von Callanish in Augenschein nehmen. Das Ensemble aus Menhiren ist das größte Megalithmonument der britischen Inseln.
Was ist das überhaupt für eine Sorte für Stein?
Das ist für dieses Stein, das es überall gibt an den Felsen, nehme ich an. Ne?
Felsenstein.
Felsenstein.
Granit. Die Menhire sind Absprengungen aus der Eiszeit. Als die vorbei war, siedelten Menschen hier und richteten die Steine auf. Der Beginn der Megalithkultur.
Eine rätselhafte, untergegangene Epoche.
Die Steinsetzungen markieren ein imposantes Kreuz mit einem Kreis in der Mitte. Mir scheint, als tanzten die Steine.
Mich erfasst plötzlich eine ketzerische Frage. Gehört das Christentum zu Deutschland?
Zwischen den Steinen taucht ein Paar auf. Sie berühren die Steine, halten inne, gehen zum nächsten Stein. Es scheint, als nehmen sie Kontakt zu ihnen auf.
What's your personal...
Im Café im Visitor Center kommen wir ins Gespräch mit Edgar und René.
I find Stone Circle is always a fascinating place, very interesting place, and it's old. I like to think that they, yeah, you know, 5,000 years ago, stone stand, I can, they worship maybe the more the nature, the moon, the sun, the seasons. Suits me better than the Christian way of life.
René erzählt von der Kraft der Steine, vom Kontakt zur Erde. Dass sie lieber hier ist, als in einer Kirche zu sitzen.
And that's where the stones is a very real feel when you touch them. It's something real. It's not a ritual going around. I'm not a religious person as such.
It's your own ceremony.
That's my own feeling. Yeah.
And how was it for you when you stopped to be a Catholic? Was there a special breaking point?
It was more in a philosophical way that I was thinking when. Is it actually true? I went to Thailand, to India. Who are we to believe our religion is right or wrong? Because we have a lot more money now. A lot of people, or I think perhaps 10%, is now thinking about their lives. 90% is following the rest. That's why I'm in Scotland, because... Take a step
peace.
Back.
We want some peace. It's,
take a step back.
It's a crazy world where we still live in.
Beide sind katholisch aufgewachsen und haben schon in ihrer Jugend diesen Glauben hinter sich gelassen. Sie sind viel in der Welt gereist und haben sich gefragt, wie sie leben wollen. Hier, in Schottland, bei diesen Steinen, finden sie inneren Frieden.
Woran glaubte eigentlich Agassiz?
Er entstammt einer langen Ahnenreihe von evangelischen Pastoren. Doch hat er früh begonnen, sich sein eigenes Weltbild zu erschaffen. Aber zu seiner Zeit prägte der christliche Glaube noch nahezu alle Wissenschaftler. Auch ein Charles Darwin war der Auffassung, dass es die Sintflut war, die all die Findlinge aus dem Norden auf schwimmenden Eisbergen nach Zentraleuropa transportiert habe.
Hätte man noch eine Chance, das Land zu erreichen, oder würde es den vorbei drücken, wenn man hier ins Wasser fallen würde?
Ja, der Strom steht mit einem halben Knoten mit uns mit. Da musst du schon
dich beeilen,
schwimmen, dass du da nicht auf einmal dein eigenes Logbuch einträgst. Leuchtturm quer ab.
Nächster Ausstieg Island.
Oh, jetzt geht's los.
Wie viele Minuten machen wir gerade?
Tag 7. Wir verlassen Stornoway mit 20 Knoten Wind.
War die Monsterwelle für heute.
War die Monsterwelle.
Wie stürzte Schneesturm?
Wie stürzte Schneesturm?
Welche geraume Zeit
endlos herab?
Wie reiche Natur begrubst du lebensscheu dich? Öd und trostlos.
So, jetzt hat die Holzkante erwischt.
Ah. Katharina, alles gut. Das Schiffer hat alles im Griff. Oder Thomas, wie ist es jetzt so?
Ja. Der angesagte Wind ist da mit ungefähr 35 Knoten.
Oh!
Jetzt nicht einsteigen.
Nee. Ich atme tief durch. Alles gut.
Nach einer schweren Böe neigt sich das Boot um bedrohliche 70 Grad. Alle halten sich krampfhaft irgendwo fest. Den Skipper hat es kurz vom Steuer geweht. Er klettert tapfer zurück, bleibt dabei völlig ruhig. Was für ihn ein normaler, stürmischer Tag auf See ist, bedeutet für uns eine neue Welt.
Siehst du das Land, Didi?
Das Neue kommt mit dem Schrecken, sagt Nietzsche. Ein Merkmal der Dynamik, die das Statische in Frage stellt. Die Statik der Paradigmen, der Vorstellungen von der Welt. Paradigmen halten die Welt beieinander, so wie sie ist. Alles soll beim Alten bleiben.
Wenn es stürmt, ist es gut, nicht allein zu sein.
Agassiz lud einen alten Studienfreund zu sich nach Neuenburg.
Karl Friedrich Schimper, süddeutscher Geologe und Botaniker. Der begeisterte sich für die neue Gletscheridee. Auch wusste er von einem großen Gletscher zu erzählen, den es in Bayern gegeben haben musste. Und woher kamen all die Findlinge und Moränen in Norddeutschland? Was Agassiz zu seinen Fakten fehlte, das brachte Schimper an den Alpinen-Set. Grenzenlose Fantasie. Gemeinsam spähten sie durch den Dunst der Geschichte und sahen gigantische Eismassen.
Schimper war nicht nur Geologe, er dichtete auch.
Ureises Spätrest, älter als Alpen sind. Ureis von damals, als die Gewalt des Frostes berghoch verschüttet selbst den Süden. Ebenen verhüllt so Gebirg als Meere.
Und wie geht's dir jetzt?
Ich habe Angst.
Was ist, hat sich verändert, die Lage?
Wir haben starken Wind und jetzt extrem hohe Wellen. Also ich würde die auf 4 Meter schätzen. Und der Skipper hat sich gerade entschieden, selber zu steuern, also den Autopiloten auszuschalten. Und das war wohl offensichtlich auch nötig, sonst wären wir wahrscheinlich gerade umgekippt. Und jetzt ist die Stimmung sehr angespannt.
Da kommt jetzt was.
Eines Abends war es soweit. Agassiz und Schimper, einander vortrefflich ergänzend, der eine präzise Analyst, der andere Fantast, wussten plötzlich von einem Reich des Eises, das die gesamte nördliche Hemisphäre beherrscht haben musste.
Sie hatten die Eiszeit entdeckt. Bloß glaubte ihnen niemand.
Tag 9. Kein Wunder, dass die nordwestlichste Ecke der Insel Großbritannien Kap Zorn heißt. Wir haben es durchgestanden. Landgang in Stromness. Der Proviant muss ergänzt werden.
Stromness ist ein kleines Städtchen auf der Insel Orkney. In einer Fleischerei treffen wir Ute, die hier arbeitet.
Wie lange sind Sie schon hier?
Ich lebe jetzt hier in Orten, hier lebe ich jetzt 6, 7 Jahre.
7 Jahre?
Ja.
Was hat Sie hierher verschlagen?
Die Liebe. Mein Mann war stationiert in meiner Stadt, wo ich herkomme, Münster.
Ja.
Und der kommt von hier.
Haben Orkanians quasi wie so eine eigene Identität oder eigene Nationalität oder wie kann man das sagen? Fühlen die sich als
ja.
eigene?
Ja, das tun die.
Ja?
Auf jeden Fall.
Ich habe gelesen, dass es auch so alte norwegische Wurzeln gibt.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben auch hier viele Städte, die haben sehr viele Viking-Namen. Hier waren früher die Wikinger, hätte ich mal gesagt.
Und aber britisch fühlen die sich auch die Orkanians oder wie ist es?
Also die meisten würden sich eher davon distanzieren. Das Orkanien ist das eigene, da sind die sehr stolz drauf, sagen wir es mal so. Mhm. Ja.
Wie ist die Stimmung jetzt nach dem Brexit?
Hier tut sich nicht so viel. Noch nicht. Ich habe zwar schon ein Schreiben gekriegt, weil ich Deutsche bin, dass ich mir keine Gedanken machen brauche. Solange ich nicht straffällig werde, brauche ich mir absolut keine Gedanken machen.
Sich straffällig machen. Fast die Hälfte der Schotten neigt zur Abspaltung von Großbritannien. In Spanien steht auf Separatismus Knast. Einer der ersten außenpolitischen Akte des wiedervereinten Deutschlands war die Anerkennung von Slowenien und Kroatien, die sich von Jugoslawien separiert hatten. Ja, wie denn nun?
Ortega y Gasset schreibt, ein Imperium, das nicht wachsen will, zerfällt.
Eine Paradigmenkollision. Selbstbestimmung versus Machtvergrößerung.
So it's a very strong identity, as well as being British, but first and foremost being Scottish.
Is it special to be a Highlander?
Oh yes, yes. It is. I don't know how you describe it special. It is special.
Orkney and Shetland were part of Norway, and a lot of people are quite proud of their Norse roots.
I think we're an island. An island should stick together. We are an island nation, you know, the island, it should, one way or the other, it should stick together. Yeah.
So it depends who you ask and what their political agenda is or their political beliefs are as to what they identify with.
Arcadian.
Arcadian.
And Scottish and British.
Also European?
Yes, very much so, yes.
My old father is we live that far north. Things change down in London. Doesn't make a big difference to us. So I don't know how big a difference Brexit will make up here.
Splendid isolation. Zum einen ist Europa weit weg. Zum anderen gibt es bei den Schotten, die wir trafen, eine große Lässigkeit und Durchlässigkeit. Einer alten Seefahrernation ist das Fremde nicht besonders fremd, nur...
Nur selbstbestimmt wollen sie schon sein.
I'm Scottish.
Okay.
Ein sibirischer Winter legte sich über eine Welt, die bis dahin mit üppiger Vegetation gesegnet und von großen Tieren bevölkert gewesen war.
Mit diesen Worten eröffnete Agassiz seinen Vortrag 1837 auf einer wissenschaftlichen Tagung in Luzern.
Der Tod breitete ein Leichentuch über die gesamte Natur.
Es hagelte Gelächter und Empörung.
Zu einer Minderheit zu gehören, selbst zu einer Minderheit von einem einzigen Menschen, stempelte einen noch nicht als verrückt.
Alexander von Humboldt riet Agassiz später in einem Brief, sich besser wieder den fossilen Fischen zuzuwenden.
Wenn Sie das tun, leisten Sie der positiven Geologie einen größeren Dienst als mit diesen allgemeinen Betrachtungen. Außerdem auch etwas Eisigen über die Umwälzung der primitiven Welt. Betrachtungen, die, wie Sie wohl wissen, nur jene überzeugen, die Sie ins Leben rufen.
Tag 10. Wir erreichen eine große Bucht und stoßen selbst auf Fossilien ganz anderer Art.
Sag mir mal, was das ist, weil dem sind wir gerade am nächsten. Dem das? Hier.
Hm? Das ist die SMS Markgraf.
Okay, was kommt dann noch?
Und da haben wir dann darüber die SMS Kronprinz Wilhelm.
Langsam cruist die Refugee in die Scapa Flow hinein. In der großen, von Inseln umgebenen Bucht ist Geschichte versenkt. Ihre Umrisse verzeichnen unsere Seekarten. Lange Ovale unter der ruhigen, bleiernen See.
Also das ist jetzt das, was wir hier überfahren.
Das ist die SMS König.
Und dann noch eine rechts davon.
Das ist die SMS Dresden.
Oh, da sind wir jetzt. Keine Ahnung. Wollen wir mal kurz den Anker runterlassen?
Ja.
Dann müssen wir die... dann müssen wir jetzt mal kurz
die Fock einnehmen.
Die Fock einnehmen und dann wird natürlich auch
was
ganz seemännisch die Flagge gedippt. So nennt sich das.
Wir holen die Dresden nach Hause.
Halt nicht. Ziehen die bis nach Wick.
Zumindest den Schornstein.
Und noch in der Vorwärtsbewegung. Wir sind jetzt über der SMS Dresden. Wir nehmen jetzt Kontakt auf.
SMS. Seiner Majestät Schiff Dresden, Baujahr 1917. Ein Kreuzer der kaiserlichen Marine. Die Hybris der europäischen Majestäten hatte Millionen zur Schlachtbank geführt.
Damit die nach Kriegsende hier in Scapa Flow von den Briten festgesetzte deutsche Flotte nicht in fremde Hände fällt, befahl Konteradmiral von Reuter kurzerhand die Versenkung aller Schiffe. Es waren über 70. Die letzten Kriegstoten liegen drüben am Ufer von Heu begraben. Sie hatten sich den heraneilenden Briten widersetzt.
Thomas, unser Kapitän, ist wie der kaiserliche Konteradmiral in Guben geboren. Doch er hat einen anderen Plan.
Dibby würde ich bitten, die Flagge zu dippen. Als Ehre an die auf See gebliebenen Seeleute aller Nationen. Und nicht nur der Deutschen. Seeleute haben Ehre gegenüber allen Nationen. Seemann ist Seemann.
So ein Drittel runter, ja?
Bitte. Das war zu viel, Didi.
Warte.
So ist gut. Danke.
Kiel Achtern liegt der Stolz des preußischen Militarismus versenkt. All in. Alles oder nichts, hieß 1914 das Gebot. Und spätere Historiker werden von einem zweiten 30-jährigen Krieg sprechen. Zwei Paradigmen folgten nach 1945 für die Deutschen daraus. Das Nationale ist tabu. Spätestens seit 1989 erlebt es seine Auferstehung.
Längst sind supranationale Konzernstrukturen durch einzelne Demokratien nicht mehr steuerbar. Der aufziehende Nationalismus erscheint als rechter Reflex auf die unkontrollierbare Globalisierung.
Das zweite Paradigma, nie wieder Krieg von deutschem Boden, haben ausgerechnet ein Grüner in Turnschuhen und ein roter Kanzler zertrümmert. Olivgrün und blutrot. Da hilft auch der spätere Nein zum Irakkrieg nichts. Seit dem Waffengang gegen Serbien ist wieder einiges möglich. Dass wir das demokratisch legitimiert haben, beschämt mich. Hier in Scapa Flow.
Scapa No. Ich habe zu viel Grund, mich über die Art und Weise zu beklagen, in der meine gewissenhaften Beobachtungen abgekanzelt wurden, um mich ein zweites Mal auf so einen Skandal einzulassen.
Agassiz war nach der Tagung in Luzern verbittert. Doch wurde ihm bewusst, dass er seine Schlussfolgerungen beweisen musste.
Er errichtete eine Beobachtungshütte auf dem Arek-Gletscher.
Marke, das Neue braucht die Beharrlichkeit. Und siehe da, Agassiz bekam unverhofft Besuch und Beistand.
Von William Buckland, dem führenden britischen Geologen. Agassiz ging mit ihm ins Ahrtal und konnte ihn schließlich überzeugen. Buckland wiederum berichtete ihm von ähnlichen Gletscherspuren in Schottland.
In Schottland? Dort gibt es keine Gletscher, nicht einmal hohe Berge. Aber was besagt das?
Agassiz wurde hellhörig.
Tag 11. Im Hafen von Wick an der schottischen Ostküste. Wir feiern unser Bergfest.
Und die einen sind im Dunkeln und die anderen stehen im Licht. Und man sieht nur die im Dunkeln, die im Lichte. Sieht man nicht.
Dietmar hat mit Freunden vor 20 Jahren den Verein Berliner Unterwelten gegründet.
Wir waren tatsächlich sowas wie die Avantgarde der Unterwelt. Und wir waren die Ersten, die das in der Großstadt gemacht haben. Bunker auf, das gab es vorher nicht. Es gab seinerzeit, wo wir uns gegründet haben, noch eine ganz fürchterliche Diskussion. Das sind Stätten der Täter, die darf man nicht zeigen.
Stätten der Täter darf man nicht zeigen? Paradigma? Und was ist mit dem Reichsparteitagsgelände?
Man hat uns probiert, am Anfang richtig in die rechte Ecke, in die Schmuttelecke zu schieben. 1998 wurden wir, nachdem es den Verein quasi ein Jahr gab, wurden wir vom Landeskonservator als Bunkerküsser und Betonromantiker betitelt.
Bunkerküsser.
Paradigma. Forschung ist nichts für Laien.
Als wir dann damit angefangen haben und der erste Erfolg stellte sich ein, fingen auf einmal diverse andere Historiker an, auf dieses Thema aufzuspringen. Und haben wir zum Beispiel gemerkt, wir haben jetzt schon Gegenwind von der Mauergedenkstätte gekriegt, weil wir denen ein Stück ihrer Deutungshoheit geraubt haben.
Mit über 300.000 Besuchern jährlich sind die Berliner Unterwelten inzwischen anerkannter Schauplatz für Bildungsurlaube.
2014 suchte Dietmar nochmal eine neue Herausforderung. Es hatte sich eine unerwartete Gelegenheit ergeben.
Klaus Wowereit hat gesagt, jeder Sozialdemokrat kann sich innerhalb der Sozialdemokratischen Partei für den Bürgermeister bewerben. Stand ohne Bedingung jeder Genosse. Bis Montag hieß es, sollte dann die Bewerbung abgegeben werden. Und dann habe ich 11:45 meine Bewerbung abgeschickt. Und ich glaube, das ist da eingeschlagen wie eine Bombe. Die haben sich darüber geärgert, dass ich die offene Tür gesehen habe, die sie haben offen stehen lassen.
Paradigmen nach dem Prinzip, das gab's noch nie, sind sowieso die haltbarsten.
Es gab zu diesem Zeitpunkt etwa 17.300 Sozialdemokraten in Berlin, von denen nur 4.000 aktiv waren oder 4.200. Und hätte ich nur 2.400 hinterm Sofa vorgezogen von den Nicht-Aktiven, dann hätten die ein Problem gekriegt. Ein ganz gewaltiges Problem. Und deswegen gab es am Nachmittag dieses besagten Montags eine Sondersitzung im Landesvorstand, wo die Spielregeln geändert wurden. Da haben sie mich sozusagen richtig verarscht. Da hieß es dann auf einmal, wenn man kandidiert, dann muss man die Unterstützung eines Mitglieds vom Landesvorstand haben. Oder ein Kreis muss die Kandidatur unterstützen. Oder drei Abteilungen. Dafür hatte ich nicht mal 14 Tage Zeit. Das ist eine Sauerei gewesen. Du kannst nicht hinterher auf einmal die Spielregeln ändern. Und das sieht man ja auch, was insgesamt in der politischen Landschaft inzwischen deutschlandweit los ist, wenn da nicht mal irgendwo eine Änderung einsetzt.
Wenn nur 1% der deutschen Bevölkerung mal in Berlin vorm Reichstag demonstrieren würde, egal wofür, dann wäre es das gewesen, weil 1% sind 800.000.
Ja, die Frage 2 ist dann, wenn die 1% losmarschieren, die können die zwar an die Laterne hängen.
Aber was kommt danach?
Aber was kommt dann? Ja, die alte
das ist nämlich genau das Ding.
Ja. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, Mark Twain. Ja, ist immer dasselbe.
Ja.
Man muss ja berechtigterweise die Angst haben, dass diese 1% auch nicht die allerhellsten sind.
Die Proletarier werden sich nie erheben. Nicht in 1000 oder 1 Million Jahren. Sie können es nicht.
Orwell gegen Marx.
Tag 15. Kaledonischer Kanal. 7 Schleusen haben wir bereits gemeistert.
Immer wieder Schilder, die zur Wachsamkeit aufrufen. Und eine Telefonnummer. Für den Fall, dass man Verdächtiges bemerkt. Genauer wird der Aufruf nicht.
Angst wovor? Islamisten, Terroristen, Migranten, Chinesen, Polen.
Vor allem, die nicht ins Bild passen.
Das ist schon Wahnsinn, ne?
Wir erreichen Loch Ness und segeln durch die Highlands. Eine verzauberte und wilde Landschaft, die zu beiden Uferseiten aufsteigt.
So muss ich schon Agassiz gesehen haben, als er hierher kam.
Der Great Glen ist ein tiefer Grabenbruch, der Schottland scheinbar zerschneidet.
Geologisch gehört der nördliche Teil zu Amerika und hat sich hierher verirrt.
Eher in Massen hier angelandet, die Müdigkeitsgesellschaft. Kampf, dem Burnout und der Langeweile. Zahlreiche Barkassen.
Wir nennen sie Fleischdampfer, schaufeln Touristen aus aller Welt in den See, wo das Ungeheuer hausen soll.
Eine Hotelbesitzerin hatte vor gut 100 Jahren die Legende von Nessie in Umlauf gebracht. Um die wüste Gegend und damit ihr Geschäft zu beleben.
Lie to scare.
Der See verfügt über keinerlei Mineralien. Er ist biologisch so gut wie tot. Wovon sollte Nessie leben?
Lie to make money. Paradigma der Werbeindustrie bis heute.
Freiheit ist Sklaverei.
Auf Loch Ness folgt Loch Oitch und Loch Lochy. Die Landschaft wild und unberührt. Der Gipfel des Ben Nevis zeigt sich immer wieder hinter den Uferwänden.
So, okay, wir gehen vor dem Blauen an die Seite ran.
So, wer geht an Land?
Ich gehe an Land.
Tag 17. Die Ruffy G liegt fest an der Schleuse von Gaylochi und wir wandern 15 Kilometer in das Hochtal des Glenroy.
Ah, da ist es wieder.
Mhm. Da vorne kann man es sehen.
1840 weilte Agassiz in Glasgow auf einer Konferenz der britischen Wissenschaftler. Er hatte gerade seine Etudes sur les Glaciers, die Studien über Gletscher, geschrieben und warb wieder mal für seine Ideen von der Eiszeit.
Und immer noch war die Stimmung eisig und zeitlos die Ablehnung der Kollegen. Doch Buckland lud ihn zu einer Wanderung in die Highlands, zum Great Glen, ein.
Wir gehen mal
einen guten Blick haben,
bis zum besten Blick.
Als sie den höchsten Berg Schottlands, den nur 1343 Meter hohen Ben Nevis, erreichten, hatten sie bereits zahllose Findlinge und Moränen passiert. Sie sahen, dass die ganze Gegend einmal stark vergletschert gewesen sein musste.
Im Glenroy, einem Hochtal, dann die Gewissheit.
Ja, das ist die Linie über die Streifen.
Ja, ja, cool.
Guck mal, das ist dir ganz klar.
Die Parallel Roads.
Das sind diese Streifen, ja?
Mhm. Die gibt's auf der anderen Seite auch.
Ja.
Parallel verlaufende Terrassen auf beiden Hochtalseiten. Hier hatte ein Gletscher von Ben Nevis einen riesigen See gestaut.
So weit über uns, das Wasser.
Aber es ist schon eine großartige Szenerie hier, ja, oben. Auch mit dem Ben Nevis dazu. Wahnsinnsblick.
Agassiz hatte zuvor die Merjelenseen nahe seiner Hütte am Schweizer Arktgletscher untersucht. Deren großes Pendant aus der Eiszeit fand er hier in Schottland.
Ja, Wahnsinn. 1840.
Eine Lehr- und Gedenktafel ist Agassiz zu Ehren aufgestellt. Und einer seiner fernen Widersacher wird darauf zitiert.
Ich bin wegen Glenroy am Boden zerstört. Charles Darwin. Meine wissenschaftliche Publikation war ein einziger riesiger grober Fehler. Von Anfang bis Ende.
An seinem Lebensabend bereute Darwin das jahrelange Beharren auf seiner Theorie der großen Flut. Es sollte noch 20 lange Jahre brauchen, bis sich Agassiz' Theorie von der Eiszeit in der Wissenschaft durchsetzte.
Buckland und andere Kapazitäten gerieten zwar kurzzeitig in Eiszeit-Euphorie, doch wandten sie sich wieder davon ab. Das Ganze erschien ihnen dann doch als zu bizarr. Erst 1860, als der amerikanische Forschungsreisende Elisha Kane aus Grönland zurückkehrte,
vollzog sich der Paradigmenwechsel. Kane hatte anschaulich von den gigantischen Eismassen der Arktis berichtet. Er lieferte zu Agassiz' Theorie ein Bild.
Als Darwin 1859 seine Evolutionstheorie veröffentlichte,
Grundsturz eines Paradigmas,
setzte Agassiz auf den konkurrierenden Polygenismus.
Auf die Theorie, dass der Schöpfer einst verschiedene Saaten streute und dass deshalb die Menschen nicht gleich sein können. Aus heutiger Sicht blitzeblanker Rassismus. Umbenennungen von Schulen, Straßen und Plätzen, die Agassiz' Namen tragen, sind in der Diskussion. Auch die Idee von den Rassen hat einen gewaltigen Paradigmenwechsel hinter sich.
Wie, waren jetzt vorne am Messen ohne Ergebnis?
Ja, weit zu tief.
Wie zu tief?
Natürlich zu tief.
Jean-Louis Rodolphe Agassiz starb 1873 in Cambridge, Massachusetts. Sein Grab ziert ein Stück Fels aus der Moräne des Arktgletschers, auf der seine Forschungshütte stand.
Wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir haben vorher bei Elbe eingelaufen.
Also wir sind nicht bei Elbe eingelaufen. Nee,
wir sind
auf laufender Flut eingelaufen. Wir müssen das im Auge behalten.
Naja,
und deswegen wollen wir loten.
Ja.
Und
da, wo es schon Kolumbus runtergelassen hat.
Das Lot geworfen, um sich über die Tiefe im Klaren zu sein.
Morgen endet unsere Reise.
Agassiz' Anspruch, alles selber sehen zu wollen, abzutasten, selbst zu bewerten, war uns ein guter Begleiter.
Paradigma. Segeln mit Agassiz. Ein Feature von Kai-Uwe Kohlschmidt. Es sprachen
Wolfgang Wagner,
Momo Kohlschmidt, Katharina Groth und
Gero Bergmann.
Musik und Regie Kai-Uwe Kohlschmidt. Redaktion Ulrike Bajor.
Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2019.